Hallo und herzlich willkommen bei Stressless Be More, deinem Podcast für ein gesundes, glückliches und erfülltes Leben mit mir, Valentina Luspay. Hier geht es um die Reise, Stress besser zu verstehen, deinen gesünderen Umgang damit zu finden und unser wahres Sein zu verkörpern. Margot, du unterstützt Selbstständige dabei, mit achtsamen Storytelling und authentischem Marketing ihre Wunschkundinnen zu erreichen. Und nach über 12 Jahren im internationalen Konzern hast du dich entschieden, deinen eigenen Weg zu gehen. Und jetzt ermutigst du andere, das Gleiche zu tun. Ja, du zeigst, wie Marketing und die eigenen Werte in Einklang gebracht werden können, ohne sich dabei zu verbiegen. Dein Ansatz ist Empathie, Ehrlichkeit und die Kraft persönlicher Geschichten. Wow, was für ein Powerpaket. Und ich freue mich so sehr, dass du heute meine Gästin bist. Ich kann es kaum erwarten, mit dir zu sprechen.
Hallo, liebe Valentina, und vielen lieben Dank für die schöne Einführung und dass du da so schön zusammengefasst hast, was ich mache.
Sehr gerne. Du weißt ja, in diesem Podcast geht es darum, Stress less, be more. Mehr zu sein und weniger Stress zu haben. Und da ist meine erste Frage an dich. Wie machst du das konkret, dass du mit Stress gut umgehst? Das heißt, wie entstresst du und sorgst dafür, dass du mehr sein kannst in deinem Leben?
Ja, wie mache ich das? Ich mache das, indem ich Achtsamkeit in meinen Alltag eingeladen habe und wirklich versuche, das als nicht verhandelbar da stehen zu lassen. Und ja, an guten Tagen und in guten Phasen ist es tatsächlich so, dass ich ganz früh aufstehe, um 5 Uhr aufstehe und dann meine Morgenroutine habe, die auch relativ unspektakulär ist. Aber ne, das Wichtigste ist eigentlich, dass ich mich mit mir selbst verbinde und mich so oft wie möglich frage, möglichst täglich, manchmal schaffe ich das aber nicht, um mich einfach zu fragen, was ich brauche. Und das war eben nicht immer so, dass die Achtsamkeit so einen festen Bestandteil in meinem Leben hatte. Aber ich mache so etwas wie eben Atemübungen. Ich meditiere auf auch eine sehr unspektakuläre Art und Weise. Ich mache ein bisschen Yoga. Ich versuche in der Mittagspause bei uns in den Park spazieren zu gehen. Ja, ich versuche zusammengefasst so oft wie möglich in Verbindung mit mir zu bleiben.
Was brauche ich? Das ist die Frage, die du dir stellst. Und ich glaube, das ist eine der wesentlichen Fragen, die wir uns stellen dürfen, wenn wir uns selbst auf die Schliche kommen wollen, wenn wir wirklich das herausfinden wollen, was wir brauchen und dann im Endeffekt uns das auch geben, was unsere Bedürfnisse uns ja auch zeigen wollen. Ne?
Absolut. Und was ich bei dieser Frage auch ganz spannend fand, als sie in mein Leben kam, habe ich festgestellt, dass ich bis dahin mich eher gefragt habe, was ist los mit dir? Auch in so einem Vorwurfston. Ne? Also, mein Gott, bist du gestresst oder mein Gott, bist du nervös oder warum bist du verunsichert? Warum machst du das nicht mal eben mit links? Und als ich das aus der Not heraus mal umgekehrt habe in meinem Leben, in so ein wohlwollendes, ach, ich nehme wahr, weiß ich nicht, mein Körper ist länger angespannt oder ich nehme wahr, meine Gedanken rasen oder ich nehme wahr, mir ist gerade alles zu viel. Das umzukehren in so ein wohlwollendes, es ist in Ordnung, dass ich so bin, wie ich bin und dann, was brauche ich, fand ich ja sehr, sehr heilsam und wirklich sehr lebensverändernd tatsächlich, ja.
Voll. Es ist einfach so eine kleine Veränderung, allein wie wir die Fragen stellen, wie wir selbst mit uns kommunizieren und dadurch auch mit unserem Umfeld ja auch kommunizieren. Wir werden uns heute in dieser Podcast-Folge zwischen Business und Mutterschaft bewegen und ich freue mich riesig auf das Thema heute. Und hierzu fällt mir direkt schon ein, das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich habe am Anfang mit meinem Kind auch so gesprochen, dass ich ihn gefragt habe, was ist los mit dir? Mhm. Und wenn ich aber merke, er ist so ein bisschen off, ist irgendwas los, dann frage ich das gar nicht mehr. Ich frage nämlich, was ist heute passiert? Und wenn er mir dann den Kontext gibt und dann erklärt, dann kann ich das viel besser nachvollziehen und da findet viel mehr Verbindung statt in diesem, was ist passiert. Und dann kann halt auch viel mehr darauf reagiert werden, was brauchst du jetzt gerade? Brauchst du jetzt gerade eine Umarmung? Wollen wir spielen gehen? Brauchst du jetzt gerade ein Getränk oder sonst irgendwas? Da kann man viel mehr auf die Bedürfnisse dann auch eingehen und ja, der Kontakt findet statt viel mehr.
Ja. Total schön. Und das ist eben das, was du sagst, weil du jetzt über deinen Sohn sprichst. Ich habe selbst auch 2 Söhne. Und ich finde, wenn wir das in uns verändern, ist das so ein Riesengeschenk auch für die Kinder, ne? Dass sie zum einen sehen, wie wir damit umgehen, wie wir mit Stress umgehen oder mit krassen Situationen, aber auch, was wir dann denen tatsächlich so an die Hand geben, nicht sich selbst zu hinterfragen, ich bin komisch, weil ich traurig bin, weil ich wütend bin, weil ich ängstlich bin, sondern es ist immer in Ordnung, wie ich mich gerade fühle, und dann lerne ich, für mich zu sorgen, finde ich super schön, ja.
Voll. Und dadurch halt sich selber die Info zu geben, mit mir ist alles in Ordnung, egal was ich gerade fühle, egal welches Spektrum da jetzt gerade, ja, sich zeigt auf der Gefühlsebene. Also viele haben auch zum Beispiel auch Angst, ihre Geschichte zu erzählen, ne? Und was denkst du, was psychologisch so dahinter steckt, hinter dieser Scham auch? Und wie kann man sie sanft auflösen, um authentisch sichtbar zu sein? Um jetzt mal in dein Expertenthema des achtsamen Storytellings einzutauchen.
Ja, woran das liegt? Ich glaube, das liegt vorwiegend daran, dass ja unsere Gesellschaft schon eher diejenigen belohnt und mit Anerkennung und Wertschätzung beschenkt, die möglichst erzählen, wie super alles läuft. Ne? Zu diesen Menschen schauen wir hoch und denken, oh, der hat das so geschafft, und diese Menschen werden eben bewundert. Und deswegen neigen wir natürlich auch eher dazu, vielleicht die nicht so perfekten Sachen zu verstecken oder auch vor uns selber uns diese nicht einzugestehen und die eben nicht nach außen zu tragen. Was bei mir zu so einem Wechsel, was dieses anbetrifft, geführt hat, ist, dass ich vor mittlerweile 8 Jahren einen Burnout hatte und auch damals zu einem Coach gekommen bin, der mir seine Geschichte erzählt hat. Also ich war davor schon auch mal in so einer Psychotherapie und dort wurde so etwas nicht erzählt, aber nachdem dieser Coach mir das so erzählt hat, was bei ihm los war und vor allem, was er daraus gemacht hat, aber auch wie schwer es war, als er selber mal einen Burnout hatte, vor ganz, ganz vielen Jahren nochmal davor, hat mich das so unfassbar berührt und mir so viel Hoffnung und Mut gemacht, dass es auch bei mir anders werden könnte, dass ich auch mein Leben verändern könnte, dass ich nochmal so gemerkt habe, wie krass Geschichten wirken können und was die mit uns machen können. Weil das ist nochmal was anderes, ne, wenn wir uns Statistiken, irgendwelche Fakten, irgendwelche Sachen anschauen. Aber das ist etwas vollkommen anderes, wenn jemand uns eine Geschichte erzählt, mit vielleicht je nach Kontext auch mit einigen Details, wo ich denke, oh Gott, der spricht über mich und kann total nachvollziehen, wie ich mich gerade fühle, und schau mal, wo er jetzt ist. Und da geht es jetzt nicht darum, ne, die Geschichten eins zu eins zu wiederholen, sondern sich wirklich inspirieren zu lassen, und auch wirklich zu glauben, dass das ist möglich. Er erzählt mir das und das ist möglich. Und das ist etwas, wo ich eigentlich dachte, ich will nicht mehr in Marketing arbeiten. Ich habe nämlich in diesen internationalen Konzernen Marketing gemacht. Aber nachdem ich das gelernt habe, was es mit mir gemacht hat, dass der Coach mir seine Geschichte erzählt hat, habe ich nach und nach Mut gefasst, auch meine Geschichte zu erzählen, und habe da einfach so schönes Feedback bekommen. Also es kann vielleicht auch sein, dass Menschen die Geschichte gehört haben und dachten, ach so, die scheint ja jetzt nicht sehr resilient zu sein, oder ne, die ist jetzt nicht so eine Marketingfrau, wie ich mir das erhoffe. Aber die Menschen, die gesagt haben oder gedacht haben, ich fühle mich jetzt gesehen, also die Margot würde verstehen, wie es mir damit geht, die haben mir ganz oft geschrieben oder mich auch darauf angesprochen, dass meine Geschichte, wie ich mit meinem Burnout umgegangen bin und was ich in meinem Leben verändert habe, ihnen auch so viel Mut geschenkt hat.
Und das ist so, also ich resoniere richtig damit, was du sagst. Es ist so wahr, das erlebe ich halt in meinen Coachings auch, wenn Frauen zu mir kommen, sich öffnen und einfach darüber erzählen, wie es ihnen geht. Und dann einfach gehe ich darauf ein mit Empathie und Verständnis und dieses Gesehenwerden, sich zeigen zu dürfen ohne eine Bewertung. Ne? Das geht ja dann noch weiter. Das ist das, was wir alle wollen. Wir wollen einfach alle gesehen werden. Und dann entsteht ja auch wirklich die Verbindung. Ne? Also das 100%.
Sehr. Und ich finde auch, unabhängig davon, dass wir den anderen dann diese Inspiration schenken, ist das auch heilsam für uns. Und ne, weil du anfangs auch gefragt hast, wie verliere ich die Scheu oder wie gehe ich in diesen Prozess, das möchte ich auch nochmal sagen, dass ich vor 9 Jahren niemals mich irgendwo hingesetzt hätte und sehr offen über meinen Burnout gesprochen habe. Es gibt so ein Zitat von der Catherine Burns. Ich glaube, sie ist an sich irgendwie Redakteurin. Sie hat, glaube ich, nicht ein Buch geschrieben oder so, aber es gibt sowas, so ein sehr schönes Zitat von ihr. Wenn du Geschichten erzählst, erzähl von deinen Narben und nicht von deinen Wunden. Das finde ich, das zeigt das so schön, weil wenn wir natürlich mitten in etwas sehr Verletzlichem sind, sind wir auch mega angreifbar. Und ich glaube, hätte ich vor 8, 9 Jahren mich irgendwo hingesetzt und hätte das einfach so offen erzählt, hätte ich vielleicht mit Ablehnung oder auch Kritik, die durchaus passieren kann, gar nicht so gut umgehen können. Ich habe mich da so wirklich ganz Stückchen für Stückchen herausgewagt und habe zum Beispiel erstmal in so geschlossenen Räumen davon erzählt. Ne? Wenn ich zum Beispiel irgendwo in einer Membership war und andere Frauen kennengelernt habe und die mich gefragt haben, aha, wie kamst du dazu, die selbstständig zu machen, dann habe ich so meine Geschichte erzählt und habe gemerkt, dass das mit manchen resoniert oder dass manche gesagt haben, ach, mir ging es auch so oder ich finde das so toll, dass du so offen damit umgehst. Und dann bin ich quasi auf den Weg in den letzten Jahren so Schritt für Schritt mutiger geworden. Also, und das sage ich auch meinen Kundinnen, ich bin keine Person, die sagt, sei authentisch, du musst deine Geschichte erzählen, also spring jetzt mit einem Bungee-Jump raus, sondern wir dürfen da auch sehr achtsam mit unserer Verletzlichkeit umgehen. Denn es wird schon Menschen geben, die sich denken, ach so, ach, die hatte ja auch einen Burnout oder sowas wie, die schlachtet jetzt ihr Burnout aus oder so. Das habe ich zwar jetzt nicht in Bezug auf mich gehört, aber vielleicht mal in Bezug auf andere, dass wir da so einen authentischen Umgang damit finden, was wir erzählen und wo wir das auch erzählen und dazu auch stehen können, auch wenn manche Menschen das mit denen zum Beispiel auch nicht resoniert.
Ja, voll. Also so, was ich jetzt so rausziehe, ist, dass du Storytelling als Heilungsweg nimmst, sowohl für dich selber als auch für deine Kunden, und du begleitest Menschen darin wirklich auch in diesem Storytelling, durch das Storytelling wirklich als Tool zu nutzen, um in die eigene Heilung zu kommen.
Ja, also ich bin keine Coachin, aber ich glaube daran. Erstmal aus meiner eigenen Erfahrung und auch eben nach und nach in den letzten Jahren habe ich auch mit vielen Kundinnen zusammengearbeitet, wo ich einfach am Anfang, wo wir zusammen über Texte, über Inhalte gesprochen haben, wo sie mir ihre Geschichte erzählt haben und sich gar nicht vorstellen konnten, die zu erzählen. Und da schon so vieles passiert ist, indem sie mir erzählt haben und ich gesagt habe, diese Geschichte, die berührt mich so zutiefst und ich finde das so großartig, was du gemacht hast, dass die sich da so Schicht für Schicht getraut haben, damit auch rauszugehen. Und da gibt es eben auch nicht, je mehr wir erzählen, je persönlicher oder verletzlicher wird es, desto besser ist es. So sehe ich das nicht. Da hat jeder seine Grenzen und da ermutige ich immer alle und lade sie dazu ein, diese wirklich zu wahren. Aber ja, ich habe wirklich gesehen, dass es für uns selbst und auch für andere sehr kraftvoll sein kann, Geschichten zu erzählen. Ja.
Und das ist nämlich der zweite Punkt, den ich so rausgehört habe, weil du gesagt hast, Grenzen zu ziehen, ja. Not to speak from a bleeding wound, sondern von den Narben, ne? was uns ja auch auszeichnet. Ich kann da auch von mir sprechen. Ich habe auch vor 10 Jahren ein Burnout erlebt. Und darüber kann ich jetzt mittlerweile ganz locker flockig sprechen, weil das ist schon lange her, es ist integriert, ich habe es verarbeitet, es ist Teil von mir und gleichzeitig habe ich daraus die Geschenke schon geerntet. Mm. Ja. Es hat mich maßgeblich auf jeden Fall positiv auch beeinflusst. Und dann gibt es noch die Geschichte, die mich auszeichnet. Ich bin ja vor 3 Jahren Mutter geworden und ich habe eine traumatische Geburt erlebt. Ich habe das mit einer Therapeutin aufgearbeitet. Und ich merke, ich habe schon fast alles abgeschlossen. Das heißt, ich spreche nur in geschützten Räumen über diese Geschichte. Noch nicht hier in der Öffentlichkeit in meinem Podcast. Da bin ich noch nicht so weit. Da brauche ich noch Zeit. Und ich wahre diese Verletzlichkeit und ich ehre mich und respektiere mich und denke mir so, ja, vielleicht dann irgendwann mal gucken. Genau. Und ich finde, das ist so wichtig, ne, dass wir unsere Grenzen selbst erkennen und sie dann auch klar nach außen kommunizieren. Hast du vielleicht 1, 2 Tipps für uns, wie man diese Grenzen besser kommunizieren kann nach außen? Dass andere sich nicht so vom Kopf gestoßen fühlen, sondern dass wir einfach ein gutes Gefühl haben, auch ohne aus der Verbindung rauszugehen. Wie können wir das gut machen?
Was mir dazu einfällt, ist einfach, also bei uns selbst zu beginnen, ne, weil das ist die Frage, wo teile ich das gerade eben als Selbstständige oder auch, kann auch natürlich auch im Angestelltenverhältnis sein, wo teile ich, also erstmal für mich selbst, mir darüber im Klaren klar zu werden, was möchte ich gerne teilen und wo spüre ich einfach ein Unbehagen. Das muss jetzt manchmal gar nicht so eine Klarheit sein, ach so, das erzähle ich und das erzähle ich nicht, sondern manchmal denke ich, ach, ich würde das gerne erzählen und merke dann, irgendwie geht es mir nicht gut damit, uns einfach diese Zeit zu geben, aber quasi so in die Erforschung dieser Widerstände zu gehen. Das würde ich sagen, ist erster Schritt. Und der zweite ist auch, Sachen zu kommunizieren. Also ich hatte zum Beispiel auch schon mal Podcast-Interviews, wo mich das Gegenüber auch mal gefragt hat, je nachdem, um welches Thema es ging. Ich wurde zum Beispiel vor kurzem von meiner allerersten Coachin interviewt und das war auch eben sehr, sehr persönlich. Und da hat sie gesagt, gibt es Sachen, die du nicht erzählen möchtest? Da habe ich gesagt, ja genau, ich möchte gerne den und den Punkt möchte ich einfach nicht drüber sprechen. Also das, ne, für uns selbst uns erlauben, dass wir da auch auf dem Weg sind der Erforschung und nicht eine Klarheit haben können, sondern einfach jeder Widerstand da sein kann und wir sagen können, nee, da gebe ich mir noch ein bisschen Zeit. Und das Zweite ist, das eben nach außen zu kommunizieren, einfach zu sagen, du, bei diesem Thema, da bin ich momentan noch so am Überlegen, ob ich damit rausgehe oder nicht rausgehe. Ich glaube, darüber möchte ich nicht so gerne sprechen. Und vielleicht nochmal wichtig, ist zwar ein dritter Tipp, aber so, vielleicht so ein kleiner Impuls. Es ist auch in Ordnung, wenn wir mal Grenzen überschreiten, um dann zu merken, das war zu viel. Auch das hatte ich. Also ich habe zum Beispiel, bevor ich auch selbstständig war, habe ich da mit jemandem zusammengearbeitet, in einem anderen Kontext und da ging es um ein Interview und das in ein Interview in einer lokalen Zeitung, war Gott sei Dank jetzt nicht deutschlandweit, aber da wurde etwas von mir veröffentlicht, was auch so ein bisschen verdreht wurde und da auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende des Tages, und da war ich auf jeden Fall noch in meiner Wunde drin, ne? Und nicht immer bei meiner Narbe, stand irgendwo, die Margot hatte eine Depression und es geht mir nicht darum, dass ich das schlimm finde, dass sie mal eine Depression hatte, aber ich hatte niemals eine Depression. Und da habe ich gemerkt, das hat mich so getroffen, dass ich wusste, nee, das war echt ein Fehler, mit dieser Journalistin einfach so mal drüber zu sprechen, ohne das gesehen zu haben, dass das veröffentlicht wurde. Das hat mich wirklich getroffen. Ich kann mich erinnern, damals konnte ich eine Woche nicht schlafen. Ich dachte, hoffentlich hat das keiner gesehen, den ich kenne, weil mir das so unangenehm war. Ende des Tages war es auch so, dass ich mit der Journalistin gesprochen habe und die das zumindest aus der Online-Ausgabe sofort entfernt hat. Aber das war ein Beispiel für mich. Ich bin über die Grenze gegangen und dachte, so etwas machst du nicht nochmal. Das möchte ich nicht. Das war zu früh. Das war viel zu früh. Damals, ne, war ich gesundheitlich auch in so einem Zustand. Weißt du, wenn man Burnout hat, da fragst du dich manchmal schon, komme ich jeweils da raus? Wird es mir irgendwann mal gut gehen? Und das dann in so einer Headline, in einer, weiß nicht, lokalen Zeitung stehen zu haben, war kein schönes Gefühl. Und da habe ich gemerkt, ja, manchmal muss man über die Grenzen gehen, um zu merken, das war too much. Und ne, das, so in so großen Masse ist mir das nicht nochmal passiert, aber das, ja, in kleinen Schritten ist mir das auch schon mal passiert, wo ich dachte, ach, jetzt hast du dich doch dazu so ein bisschen drängen lassen oder hast dich so ein bisschen da mitleiten lassen, etwas zu erzählen und würde ich nicht nochmal machen oder so.
Ja, voll. Da hast du auch gerade ein Thema angesprochen, wo ich auch viel zu sagen habe. Ich möchte aber gerne jetzt weitergehen, und zwar dieses achtsame Marketing, so die Essenz davon, weil du das Thema Sicherheit auch angesprochen hast, ne? Sich sicher zu fühlen in sich, in seinen Geschichten, in dem Erlebten, seine Grenzen zu kennen, zu wissen, okay, das ist jetzt eine Narbe, das ist eine Wunde, da bin ich noch im Prozess. Wie kann man als Selbstständige wirklich herausfinden, wann der richtige Zeitpunkt ist, persönliche Geschichten zu teilen? Oder wann ist es zu früh? Was sind so Merkmale davon? Also eins hattest du ja schon gesagt, diese Differenzierung zwischen Wunde und Narbe. Gibt es noch mehr Anzeichen, wo wir uns selber wie so eine kleine Checkliste durchgehen können und sagen können, okay, die Geschichte gebe ich jetzt raus und die braucht noch ein bisschen. Wie kann ich das kontrollieren oder checken?
Ja. Ich glaube, das ist eben dieses Erforschen dieses Widerstandes, wie ich das gerade so genannt habe. Ich glaube, das ist eben nicht so schwarz-weiß, ne, dass ich wie so eine Checkliste habe und sage so und so. Das ist einfach, was ich vielleicht machen würde, ist wirklich die Räume, wo ich die teile, die sehr bewusst zu gestalten. Das bedeutet, ne, ich habe eine Geschichte und denke mir, kann ich das erzählen, kann ich das nicht erzählen? Die meisten Widerstände meiner Kundinnen sind so etwas wie, denkt jemand, dass ich schwach bin? Denkt jemand, dass ich das nicht kann, was ich eigentlich sagen will? Oder aber auch, gehört das ins Business, das ist, oder gehört das dahin? Ne, ist das jetzt zu persönlich und so weiter? Und ich würde sagen, so Stufe Nummer eins ist, ich drop das mal in ein Kundengespräch und gucke, wie das Gegenüber vielleicht reagiert, aber auch, wie geht es mir damit? Habe ich mich jetzt so gefühlt, als würde ich jetzt mir die Qualität absprechen, irgendwie was Gutes zu machen? Habe ich das Gefühl, das war vollkommen unpassend? Also ich würde die Räume eher gestalten und experimentieren. Also erstmal vielleicht in einem 1:1. Dann vielleicht auch auf einer Über-mich-Seite, ne? bei unseren Website-Texten oder bei der Über-mich-Seite haben wir das komplett unter unserer Kontrolle. Das bedeutet, wenn wir eine Story teilen und am nächsten Morgen aufwachen und denken, nee, das war auf jeden Fall zu viel, können wir das sofort löschen. Ne? Und vielleicht in dann weiteren Schritten wären das tatsächlich Podcast-Interviews, ne? Wo ich im Normalfall jetzt nicht dem Gegenüber sagen würde, du, ich, mir war das jetzt doch alles verletzlich, bitte lösche das jetzt alles komplett. Ich glaube, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber dass ich einfach die Räume, was die Sicherheit und meine Kontrolle darüber, kann ich das rückwirkend machen, kann ich etwas herausschneiden, kann ich das doch entfernen, das würde ich sehr achtsam und so stufenweise ausbauen.
Ja, voll wertvoll, was du jetzt gerade sagst. Was mir jetzt auch noch eingefallen ist, ich glaube, die Basis für all das, dass wir nach außen gehen können mit unseren Geschichten und dem, was uns auszeichnet als Menschen, ist, sind Werte. Dass wir darüber halt auch klar sind, dass wir wissen, wer wir sind, was uns wichtig ist und welchen Impact und welchen Mehrwert wir hier in der Welt haben. Vor allen Dingen auch wir Selbstständigen. Und ich habe auch auf meiner eigenen Reise der Selbstständigkeit noch viel mehr gespürt, diese Trigger. Also, dass ich zum Beispiel auch Dinge einfach sage und droppe, die bei anderen Menschen Trigger auslösen. Und wie wir Frauen einfach auch, und auch Männer tun das auch, ja, wie die halt einfach ins Judgment gehen, wie die Bewertungen einfach die ganze Zeit stattfinden. Und Menschen können sich davon nicht frei machen. Wir machen das permanent. Und das ist ja auch von der Sozialtheorie so. Wir bewerten, um die soziale Realität zu reduzieren, die Komplexität zu reduzieren. Wir machen die Schubladen auf, um uns sofort eine Einordnung zu geben, damit unser Gehirn eine Komplexitätsreduktion hat. Mhm. Das heißt, wir gehen bewertend durch die Welt. Das ist einfach Fakt. Und gewisse Aussagen führen dazu, dass Menschen einen bewerten. Und hier eine Geschichte. Ich war irgendwann mal bei einem Seminar und da ging es nämlich um Werte. Da ging es darum, um den Antrieb, warum ich was mache, wie ich das mache. Und natürlich habe dann gesagt, meine Selbstständigkeit basiert auf drei Säulen, warum ich das mache. Einmal das Ideelle, ja, ich möchte gerne die Welt verändern, ich möchte gerne Impact haben, das Leben von Frauen verbessern und helfen. Dann habe ich meine zweite Säule, das Persönliche. Ich möchte gerne daran wachsen. Das Business ist für mich wie so eine Schule der persönlichen Weiterentwicklung. Wirklich beste Persönlichkeitsentwicklung ever, die du buchen kannst. Mach dich selbstständig. Ich sehe schon, du lächelst.
Ja, bei mir auch so.
Ja, wirklich. Und ich nutze tatsächlich das Business als spirituelle und persönliche Weiterbildungsschule für mich. So, that's my game. So, und das Dritte ist halt auch das Finanzielle, ja. Ich möchte gewisse Schulden einfach abbauen. Ich möchte mir gerne ein finanziell freies Leben aufbauen. Ich möchte am Ende des Tages finanziell freie Entscheidungen treffen, ohne darüber nachzudenken, ob ich mir jetzt diese Handtasche leisten kann oder nicht. Und ja, ich habe auch Bock auf einen Porsche. Ist einfach so. Habe ich einfach Bock drauf. Und das war richtig krass. Das Feedback von einer Frau aus der Gruppe war dann so, ja, Valentina, also ich nehme dich als sehr geordnet und sehr naturverbunden wahr. Du hast voll die Ruhe und du ruhst in dir selber. Und das hat mich jetzt wirklich überrascht, dass du jetzt auch einen Porsche willst. Und das passt gar nicht zu dir und das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ich kann dir nur sagen, Geld macht einen nicht glücklich und du solltest nochmal darüber nachdenken, was du wirklich willst in deinem Leben. Und ich habe mich bedankt, habe gesagt, danke. I take it. Und am Ende des Tages spüre ich alleine, dass ich in so einer Klarheit sagen konnte, was ich will, ja, hat sie schon getriggert. Weil ich als Frau mich hinstelle und sage, hier, ich habe Bock auf einen Porsche, ja. Ich habe Bock mit meiner Selbstständigkeit, mir so ein finanziell freies Leben aufzubauen, dass es nicht mehr darum geht, ob ich mir jetzt meine Miete zahlen kann oder nicht. Ganz ehrlich, das ist hier keine Wohltätigkeitsorganisation. Da bin ich super klar drin. Weil ganz ehrlich, dann könnte ich ja auch in einen Konzern gehen, meine Konzernkarriere machen, all dieses Risiko nicht auf mich nehmen, meinen 9-to-5-Job machen und immer noch ganz gutes Geld verdienen. So, ne? Und aus diesem Zwist, ne, dass ich irgendwie ein schlechtes Gewissen habe ich wirklich schon abgelegt. Und ich stehe dazu. Ich habe voll Bock auf einen Porsche. Und ich weiß auch, dieser Porsche ist doch einfach nur ein Symbol. Für viele andere ist es auch die Villa auf Mallorca. Für viele andere ist es einfach auch, eine gute Altersvorsorge zu haben. I don't care. So. Also definiere dein Symbol, was es ist. Für mich ist es jetzt der Porsche einfach. Ich könnte da auch einen Tesla hinmalen oder auch den Cinquecento. I don't care. So. Aber es geht darum, dass ich mir meiner Sachen einfach bewusst werde, wofür ich das mache. Und in dieser Klarheit fokussiert dran zu bleiben und meine Ziele zu verfolgen. Und wenn ich dann als Frau das einfach sage, dann was da so für ein Sturm kommt. Und da habe ich richtig gemerkt, so ich hab getriggert.
Das war mein erster Gedanke, den ich hatte, genau das. Frauen dürfen sowas nicht sagen, in Anführungsstrichen mit dürfen. Ne? Also ich weiß schon, dass die das dürfen oder ich finde auch, dass die das dürfen. Aber genau das auch, ne? Ein Mann, der einen Porsche hat, ist sehr für sehr, sehr viele sehr attraktiv und erfolgreich und all das. Und eine Frau, also entweder wird ihr gesagt, hat sie von jemandem bekommen. Oder die ist irgendwie so eine Bitch, ne? Also das sind einfach so nochmal diese Stereotypen, wo uns einfach aberkannt wurde und wo viele Frauen, ja, über Jahrzehnte, ich glaube, da bist du mehr im Thema als ich, aber mich interessiert und berührt dieses Thema auch sehr, ne? Dass gute Frauen oder Frauen, die gesellschaftlich auch belohnt werden, wertgeschätzt werden und als eine coole Person angesehen werden, sind einfach die sich um andere kümmern und jetzt bitte auf gar keinen Fall irgendwelche Wünsche äußern, was die für sich selbst haben möchten. Das fällt mir dazu ein und das sehe ich auch überall, ne? Wie auch Frauen, auch viele Kundinnen von mir und auch ich am Anfang sehr große Schwierigkeiten damit haben, auch wirklich faire Preise überhaupt zu verlangen, ne? Dass die dann denken, die würden dann als gierig dastehen oder als würde es nur ums Geld gehen und so, ne? Weil das einfach bei uns in der Gesellschaft sehr oft als negativ behaftet wird. Und wir wollen eben nicht als eine gierige, geldsüchtige Person einfach dastehen. Und oft spreche ich aber auch mit meinen Kunden über solche Preise, wo ich denke, nee, wenn du so weitermachst, du kannst bald dicht machen, kannst du niemandem mehr helfen. Ich verstehe das, ne? Ich komme da selber auch her. Ich hab da auch auf jeden Fall immer wieder Themen, an denen ich arbeiten durfte und arbeiten darf. Aber ja, und auch die Werte, das fiel mir nochmal dazu ein, diese Werte, die du gesagt hast, die du für dich so authentisch vertreten kannst und aussprechen kannst. Ich kann mich erinnern, als ich zum allerersten Mal nach meinen Werten gefragt wurde, das ist auch genau das, das war damals mit in meinem Burnout, in dieser Zusammenarbeit mit dem Coach, da weiß ich noch, stand ich bei ihm im Raum in Oberhausen an so einem Flipchart und ich sollte die da draufschreiben und ich habe eher so in Fragen geantwortet, so Liebe, Familie. Und jetzt muss ich so schmunzeln, wenn ich an diese Situation denke, weil genau das, was sagt denn eine Frau? Was ist denn eine gute Person, ein guter Mensch? Welche Werte nennt er? Ja, genau das. Er liebt seine Familie, er liebt immer andere. Und so fing meine Reise an. Und genau das, ich habe dann festgestellt, unter meinen Top 3 gibt es gar keine Familie und auch keine Liebe. Ne? Da könnte ich mich fragen oder hätte ich mich vor 9 Jahren gefragt, oh Gott, was bist du für ein Mensch? Und bei mir ist das zum Beispiel Intuition, ist mein Wert Nummer 1. Ich wusste damals nicht einmal, dass es ein Wert ist, aber und Intuition schlägt bei mir einfach alles, wahrscheinlich deswegen, weil ich das 40 Jahre lang komplett unterdrückt habe. Und es gibt da kein Besser und kein Schlechter. Es gibt nur das, was sich für uns wahrhaftig anfühlt und nach uns anfühlt. Und ne, so wie bei dir, wenn man da von innen heraus sich so aufrichtet und sich erlaubt, das auszusprechen, finde ich, kann man diese Anfeindungen oder diese Judgments von außen dann auch besser aushalten. Also für mich ist das auch in Ordnung, wenn jemand das luschi-laschi findet, dass ich die Intuition habe, es ist okay für mich, es ist in Ordnung. Ne? Also
voll, voll. Es geht nämlich wirklich darum, was dir wichtig ist und dass man darüber nachdenkt, so, was mache ich hier und warum mache ich das? Was will ich damit erreichen und welches Bedürfnis will ich mir selbst dadurch erfüllen? Welche Gefühle will ich auch erleben?
Ja.
Ne? Und darum geht's. Das ist die Frage. Und ich lade wirklich jede Zuhörerin und jeden Zuhörer, der das jetzt hört, sich auf den Weg zu machen und wirklich einen Reflexionsprozess zu starten und sich die Frage zu stellen, was ist mir wichtig? Ja, und dann eine kleine Liste zu erstellen. Es fängt immer an mit Schreiben. Setz dich hin und schreib es auf. Deine Top 5 Werte zu definieren. Du kannst auch erstmal 10 oder 20 Werte aufschreiben und dann alles rausstreichen, was du nicht brauchst. Aber hab diese eine Liste, die du für dich selbst erstellst, damit du dir vor Augen transparent führst, was dir wichtig ist. das ungemein wirkt schon auf die Klarheit, dass man für sich selber einfach weiß, okay, das ist mir jetzt wichtig.
Finde ich super schön. Und was ich vielleicht hinzu addieren möchte, falls jemand so wie ich damals vor 9 Jahren so fragend so die Standardwerte aufruft, ich empfehle da auch mal meinen Kunden, und ich glaube auf der Website überall so einen Test von einguterplan.de/Werte oder Wertetest, ich bin mir jetzt nicht sicher, weil da sieht man erstmal, welche Werte es gibt, weil, wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass Intuition ein Wert ist. Und da gibt es so einen coolen spielerischen Test, den man auch digital machen kann. Den gibt es auch in deren Kalender, glaube ich, so analog. Und da kommt man erst, dann kommt man in dieses Spüren. Also da war ich so überrascht, wo diese Intuition immer gewonnen hat. Ja, da soll man so Werte gegeneinander sagen, aha, und wenn du Werte und Freiheit siehst, was ist dann wichtiger? Und dass man dann immer sagt, nee, das. Und da hat bei mir eben Intuition gewonnen. Und das fand ich ganz cool, diese Werte auch mal zu sehen und ins Spüren zu kommen und nicht ins Denken, aha, muss ich für Werte sagen, welche fallen mir jetzt ein, welche packe ich jetzt auf die Top 5?
Ja, voll. Und weil wir jetzt schon die Money Conversation hier angestoßen haben, möchte ich gern auch noch das Thema Selbstwert ansprechen. Mhm. Wie wichtig das ist, dass man den eigenen Selbstwert von dem monetären, von dem finanziellen und auch von der Leistung, die man so erbringt, tagtäglich löst. Das heißt, das, was du verdienst, ist nicht dein Selbstwert. Und ganz ehrlich, ich habe das lange Zeit, habe ich das verwechselt. Und das ist auch das, was von einigen Money-Mindset-Coaches auch propagiert wird mit dem Satz, verdiene endlich das, was du wirklich wert bist. Und da ist ein Konflikt drin in der Information, so sehe ich das, weil wir Menschen, wir sind unendlich wert. Unser menschlicher Wert, jeder ist wertvoll, egal ob dick, dünn, hässlich, schön, hübsch, schlau, clever, nicht so helle, egal was. Jeder Mensch ist so wertvoll, einfach nur, weil er Mensch ist. Und wir sind hier am Leben und das ist wertvoll. Das Leben zu haben ist sowieso das Allerwertvollste, was wir haben können. Und da ist das Paradigma des wirtschaftlichen Tauschmittels Geld viel zu klein, um das nebeneinander zu übersetzen. Und deswegen lade ich auch wirklich alle nochmal darüber nachzudenken, okay, was ist dein Selbstwert? Und dann auch auf der anderen Seite, okay, das zu koppeln, das zu trennen von diesem monetären. Hast du vielleicht dazu auch noch ein paar Gedanken?
Ja. Also bei mir war das tatsächlich so, dass ich diese 12 Jahre in dem Konzern gearbeitet habe und da schon ein Kind hatte, der war 4 Jahre alt, mein jetzt 12-jähriger Sohn. Und mir ging es zunehmend schlechter und schlechter. Und als ich wirklich gemerkt habe, ich kann da nicht mehr hin, also mir ging so schlecht, ich konnte nachts nicht mehr schlafen, ich habe 10 Kilo abgenommen innerhalb, glaube ich, von 3 Monaten, ich konnte nichts mehr essen. Ich war wirklich ein Nervenwrack und bin dann für 3 Monate ausgestiegen, habe mit dem Coaching angefangen, bin dann zwar wieder auch für ein paar Monate zurückgekommen, aber habe einfach gemerkt, ich kann nicht mehr in diesem Konzern arbeiten. Und dieses Eingeständnis, wenn ich gesund bleiben will oder gesund werden will in diesem Falle, kann ich nicht mehr dahin gehen. Ich hatte das Gefühl, ich habe alles verloren. Also ich habe meine Identität verloren. Und ich erkläre das jetzt auch so rückwirkend oft oder erinnere mich daran, dass es sich so angefühlt hat wie so ein freier Fall. Weil genau das, all das, was ich immer sagen konnte, wer ich bin Marketingmanagerin, verantwortlich für Asien und für Osteuropa oder am Ende auch auf globaler Ebene, als das weggefallen ist, was natürlich auch was mit Geld zu tun hat, mit Status und mit all dem, als das nicht da war, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich bin nichts. Ne? Und genau das ist es. Und dann wirst du auch auf der Straße von Leuten gefragt, aha, und was machst du jetzt? Und also dann irgendwann mal habe ich mein kleines Baby bekommen, also meinen 2. Sohn. Und dann habe ich auch mal gesagt, ja, ich bin zu Hause. Und die Antwort war oft, und ich glaube, da sind sehr viele Frauen damit konfrontiert, die Antwort war dann, ach so, also nichts. Und das auszuhalten, das zu spüren, was macht das mit mir? Ja, genau, ich sage nicht, ich arbeite in dem Konzern und habe die und die Position und gerade komme ich weiß nicht, aus China zurück, sondern zu sagen, nee, ich bin zu Hause mit dem Kind und die wissen, dafür gibt es ja eben in Deutschland kein Geld. Die Care-Arbeit wird eben nicht entlohnt. Das auszuhalten, weil die Erkenntnis, die ich da hatte, also es war sehr schmerzvoll, das möchte ich jetzt hier nicht romantisieren. Ich habe mich da nicht gut gefühlt, zu sagen, nee, ich bin jetzt gerade zu Hause, ich arbeite momentan nicht. Und diese sehr, ich will jetzt nicht sagen enttäuschten Gesichter, aber diese sehr nicht beeindruckten Gesichter zu sehen, das auszuhalten, zu schauen, wie geht es mir damit? Und ich sage immer, ich war im freien Fall und hatte das Gefühl, ich habe alles verloren und habe festgestellt, ich bin immer noch da. diesen Kern von mir zu spüren. Ja, genau, ich kann jetzt nicht sagen, ich arbeite da und da, ich komme jetzt von der und der Geschäftsreise oder ich habe dieses und dieses Gehalt, sondern ich bin da als Margot, die gerade auf dem Weg ist, sich wieder zurück, also sich selbst zu finden. Ich bin mit meinen Kindern da. Das war für mich auch sehr heilsam, eben dieses, ne, das ist dieses Selbstwert, wer bin ich und ich bin da und es ist genug, dass ich da bin, dass es, also dieses Genugsein, nicht gekoppelt an finanziellen oder an Statussymbolen, war für mich auch sehr berührend, also sehr, sehr zart, ne? Weil aus dem Schmerz merkte ich, krass, ich kann das aushalten. Ja, genau, ich mache nichts. Ja, genau, für dich mache ich nichts. Nee, ich bin zu Hause, eigentlich mache ich so viel wie noch nie. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, damals in dieser Zeit, als mein Sohn auch so klein war und ich zu Hause war, immer wenn er geschlafen hat, habe ich geschlafen. Ich habe einfach mich komplett wie erneuert. Ich habe gemerkt, dann plötzlich wurden wie so Kapazitäten in meinem Gehirn frei, dass ich wieder Lust hatte, Bücher zu lesen und etwas zu lernen und nochmal zu überlegen, was könnte ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Und das entstand eben einfach nur aus diesem puren Gefühl, ich bin ich, so wie ich gerade bin, so verletzlich und so mit so einem Gefühl des Versagens, aber daraus entsteht gerade irgendetwas ganz Neues.
Voll, ich kann das so nachvollziehen, diese Entwicklung, die du gerade erzählt hast, weil mir ging das ähnlich. Mhm. Als ich auch daheim war, auf einmal konnte ich dann nicht mehr diesen Titel sagen, dass ich das und das mache. Letztendlich hatte ich noch ein Backup. Ich hatte die Möglichkeit, noch zurückzugehen in meinen alten Job und ich habe dann nach meiner Elternzeit noch ein Jahr gearbeitet in meinem alten Job im Konzern und so. Und das habe ich aber gemerkt, das funktioniert halt nicht mehr, weil ich meine Identität als Mutter schon so sehr geschiftet habe, so sehr verändert habe. Ich habe mich verändert, die Welt um mich herum hat sich verändert, meine Prioritäten haben sich verändert, selbst mein Gehirn hat sich verändert. Und ich wurde viel mehr, ja, ich habe viel mehr wahrgenommen, so. Meine Sinne haben sich wie geöffnet. Ich habe viel mehr ins Spüren bin ich halt gekommen, ne? Und ich habe halt dadurch auch viele Reflexionsprozesse gehabt. Und ich habe auch zu Hause mich ausgeruht mit meinem Kind, wenn er halt seinen Mittagsschlaf hat. Ich bin immer wieder auch mit ihm in die Ruhe gegangen und habe dadurch halt dieses Sein tatsächlich auch richtig zelebriert und wieder gelernt, wie das ging. Und ich habe mich dann erinnert, das war in meiner Kindheit so. Da war ich einfach nur. Da waren halt nicht diese ständigen To-Dos, Verantwortlichkeiten, dass ich irgendwo hingestrebt habe, irgendwas zu sein, wo ich hin und her gerannt bin wie so ein aufgeschrockenes Huhn. Nee, das war ein Tag, der ganz anders war vom Gefühl her, von dem Erleben. Und das habe ich mir jetzt Stück für Stück immer mehr zurückerobert. Und das war auch der Grund, warum ich jetzt in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und das heißt nicht, dass ich keine vollen Tage habe. Und der Stress ist jetzt auf jeden Fall ein anderer. Ich habe das auf jeden Fall für mich anders navigieren können. Und ich habe gelernt, das besser oder anders damit umzugehen. Und wichtig hier als Quintessenz, ich habe jetzt mehr Kontakt zu mir, zu meinem Kern. Das, was du am Anfang gesagt hast, was du jeden Morgen machst, dass du Kontakt mit dir aufnimmst, mit deinem Wesenskern, das ist jetzt viel mehr möglich für mich. Und ja, ich sage das jetzt einfach auch, wenn du als Zuhörerin das hörst, dass dich das inspiriert, dass dir das Hoffnung macht. Es gibt einen Ausweg aus diesem Hamsterrad.
Ich habe das gerade, was du gesagt hast, dass du auch eben als du Mutter geworden bist, nochmal diesen Zugang, dass der so wie geschärft wurde, das war bei mir auch extrem. Also ich bin schon immer sehr feinfühlig gewesen, aber da ich jetzt eben diese Jahre da in dieser Businesswelt war, habe ich das sehr, sehr weggedrückt. Ne? Das ist ja auch etwas, was dort, würde ich mal sagen, nicht sehr willkommen ist. Ne? Da gewinnen eher die, die tough sind und durchziehen und so weiter. Und ich finde auch, nachdem mein Sohn auf die Welt kam, ich konnte das nicht mehr wegdrücken. Und genau das, ich sage auch immer, das war wie so ein Werteclash, dass ich irgendwann mal dachte, dass ich nicht mehr in den Spiegel schauen kann. Dass ich dachte, ich kann all das, was wir hier machen und was ich hier treibe, ist nicht, ich kann nicht mehr dahinter stehen und ich kann das nicht. Und dieser Clash, glaube ich, hat auch zu meinen Symptomen dann irgendwann mal geführt. Und weil du nochmal gesagt hast, du hast dich erinnert, wer du bist, auch als Frau und so, dass, oder ne, wer du mal warst und wie du schon als Kind vielleicht warst. Und bei mir war das auch so. Und es gibt etwas sehr Konkretes, wo ich nochmal so zurückgekehrt bin und nochmal gemerkt habe, wie wichtig das ist. Ich habe eben, wie viele Menschen, glaube ich, die Vollzeit arbeiten, bin ich sehr oft im Dunkeln ins Büro und im Dunkeln raus. Und davor saß ich in der Bahn. Ich bin auch sehr, sehr viele Jahre 1,5 Stunden mit dem ICE gependelt. Und als mein Sohn da war, der wollte nicht schlafen, der Große, also nicht im Bett und auch nicht im Kinderwagen. Deswegen bin ich mit ihm sehr oft in so einer Trage durch Wälder und Parks gelatscht. Und da habe ich die Jahreszeiten mitbekommen zum ersten Mal. Da habe ich gemerkt, weil ich oft die gleichen Wege ging, dachte ich mir, ach krass, guck mal, da kommen die Blumen schon durch. Oder ach, jetzt ist es so, dass die Blätter gerade so welk werden. Und guck mal, jetzt kommt der Frühling. Und das war auch etwas, was damals in meinem Leben, davor in meinem Leben fast nicht existiert hat. Und das war auch so eine Rückkopplung. Ich bin auch auf dem Land aufgewachsen, auf dem Bauernhof, wo ich dann nochmal gemerkt habe, wie wichtig das ist. Ne? Ich wohne ja auch in einer Großstadt, aber trotzdem, wenn man achtsam ist und auch wenn man Kinder ist, sind wir so ein bisschen, ne, die wollen ja auch raus, die wollen auch auf dem Spielplatz, die wollen toben, die wollen sich auf dem Bett, nicht auf dem Bett, sondern auf einer Wiese rumwälzen. Dann weißt du plötzlich, aha, jetzt ist die Wiese nass und jetzt ist die braun und jetzt ist die grün und jetzt sieht sie sehr grell aus und da kommen neue Sprossen, dann sind wir wieder so da angekoppelt, wie wir eigentlich alle als Menschen sind, was so ein Stückchen verloren gegangen ist. Also das war auch ein sehr großes Geschenk, als ich Mutter wurde, dass ich nochmal zu der Natur zurückging und mittlerweile zum Beispiel auch sogar einen Schrebergarten habe, bei uns am Rand der Großstadt, genau, weil ich mich nochmal erinnert, genau, als ich Kind war, war ich super gerne im Garten, immer. Ich war immer da, ich habe das so total geliebt und ja, das würde eben, glaube ich, auch nicht gehen, da hätte ich auch keine Zeit für, hätte ich im Konzern geblieben.
Mega Gänsehaut, was du jetzt gerade erzählt hast, diese Rückverbindung, dieses Zurückkehren, in die eigene Natur zu kehren und sich auch an die eigene Natur wieder zu erinnern. Wo wohnst du denn eigentlich, in welcher Großstadt gerade?
In Essen, im Ruhrgebiet.
Ah ja, ja, da ist man viel umgeben von auch anderen Großstädten.
Genau.
Ja, voll. Mhm. Also, was ich so mitnehme, ist auch so dieser Satz, ich stehe heute voll dazu, dass ich Mama bin. Ne? Also so diese Überzeugung, dass wir uns nicht verstecken müssen. Hallo, das ist sowieso das Krasseste überhaupt.
Ja, also das hat mich auch wirklich am Anfang der Selbstständigkeit auch so berührt, weil ich dann plötzlich so Frauen gesehen habe, die offen darüber gesprochen haben und erfolgreich waren. Also sie haben offen darüber gesprochen, ich habe Kinder und sie waren erfolgreich. Ich hatte, und das ist jetzt, ne, das will ich jetzt gar nicht so alles über den Kamm scheren, dass das in allen Konzernen so ist, aber ich war in einem Konzern, wo das definitiv nicht gern gesehen wurde, dass jemand Mama war. Oder vielleicht könnte man sagen, ja, ich bin Mama, aber ich verlasse das Büro trotzdem um 19 Uhr, aber wenn man, also ich wollte gerne mit meinem Sohn auf dem Spielplatz sein nachmittags, ich wollte den von der Kita abholen, ich wollte das, also nicht, weil ich es musste, sondern ich wollte das super, super gerne. Ich habe mir dieses Kind so gewünscht und ich hatte voll Lust darauf und dafür wurde ich schon abgestraft. Also mir wurde auch mal gesagt, mit so ein bisschen Vorwurf, ja, bei dir sieht man schon, dass dir die Familie wichtiger ist als der Job. Und ich habe mich verrückterweise auch schlecht gefühlt, als mir das gesagt wurde. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, ja, natürlich ist mir das wichtiger. Stell mal vor, mir wäre das nicht wichtiger oder gleich wichtig oder wie auch immer. Aber also, dass das ein Manko ist, hat mir auch ein Mann erzählt. Oder ich hatte dann wirklich am Ende, so bevor ich krank wurde, auch einen amerikanischen Chef, der auch durch die Zeitverschiebung oft, wenn ich an der Kita stand, mich angerufen hat und irgendwelche Sachen von mir gefordert hat. Also das war auf jeden Fall ein Manko. Damals war das auf jeden Fall ein großes Manko, dass ich Mama war. Also ich kenne auch Freundinnen, die immer noch in Konzernen unterwegs sind, wo das auch anders ist. Aber bei mir war das da nicht so mütterfreundlich. Und als ich eben in diese Selbstständigkeitsbabel kam, habe ich mit Frauen Zoom-Calls gehabt, die Babys gestillt haben oder wo Kinder im Hintergrund durch die Gegend gerannt sind. Mich hat das so berührt, weil ich dachte, ja genau, wir sagen alle, die Kinder sind unsere Zukunft, aber im Konzern lass uns bitte so ein bisschen so tun, als ob sie nicht da wären. Ja, ja, ist ja schön, dass du sie geboren hast, dass du die irgendwann mal auch versorgst und auch mal emotional unterstützt oder so, aber lass uns bitte jetzt nicht drüber sprechen und bleib bitte trotzdem bis 19 Uhr, aber ja genau, Kinder sind unsere Zukunft. Und danach habe ich eben viele Räume gesehen, wo das da sein konnte, wo ich nicht das Gefühl hatte, ich muss mich rechtfertigen oder ich muss mich entscheiden, sondern dass das so dazugehörte, also zu der Welt, zu unserer Realität, zu unseren Tagen, aber auch zu mir als Margot, die eben Mama ist. Ja.
Und wo Kinder halt nicht als Störfaktor gesehen werden. Ne?
Genau.
Ja, voll. Ja. Und du hast jetzt gerade zwei verschiedene Realitäten angesprochen. Einmal die, wo Kinder nicht integrativer Anteil sind in dieser Welt und dann wo Kinder integriert sind, wo damit offen umgegangen wird und wo Kinder tatsächlich so Teil der Realität sind, wo das eine Selbstverständlichkeit ist und wo sich erstmal alles daran ausrichtet, dass man Mutter ist und alles kommt dann danach. Und ich möchte gerne auch noch über diese beiden Realitäten gleich tiefer sprechen. Aber einen Schritt zurück, wo du noch im Konzern warst, gab es da einen Moment, wo du dir gemerkt hast oder wo dir dieser Moment gezeigt hat, irgendwas ist hier total off. Irgendwas passiert hier, was nicht so ganz stimmig ist. Wo zum Beispiel dein Chef dich angerufen hat und du eigentlich in der Kita warst, gab es da so irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, sorry, aber das läuft hier gerade echt nicht so richtig, wo deine Intuition so stark war und dir gesagt hat, Margot, sorry, aber das läuft so nicht mehr. Gab es da einen Moment?
Ich glaube, da gab es so viele Momente. Also ich kann mich jetzt gerade auch gar nicht an einen bestimmten erinnern.
Ich erinnere mich an einen, den du mir erzählt hast.
Ach so, erzähl mal welchen.
Wo du im Auto gesessen hast und gegessen hast. Okay, und dein Chef ruft an und du bist in der Kita, im Kita-Kontext. Und es war irgendwie alles so voll der Clash von diesen ganzen Realitäten oder Kontexten.
Soll ich das mal erzählen?
Ja, gerne.
Ja, da erinnere ich mich an eine Situation oder an etwas, was tatsächlich öfter passiert ist, aber an einem bestimmten Tag ist einiges zusammengekommen. Also ich habe, um meine beiden Rollen möglichst perfekt auszufüllen, also meine Mutterrolle und die Konzernrolle, bin ich immer antizyklisch auf der Autobahn in mein Büro gefahren. Also ich war, ich weiß gar nicht mehr, 6:30 auf der Autobahn, ne, damit ich nicht in Stau gerate. Und dann war ich dementsprechend schon 7:00 saß ich da und war total am Start und habe gearbeitet. Und damit ich meinen Sohn nicht zu spät abhole, ich wollte auf gar keinen Fall die Mama sein, die das Kind am aller spätesten von allen abholt, habe ich nicht mir die Zeit genommen, mein Mittagessen ganz normal in der Kantine zu mir zu nehmen, sondern ich habe mir das in so einer Tupperdose mitgenommen und habe das auf einem Beifahrersitz gehabt. Und weil ich mega Hunger hatte, bin ich einfach gefahren und habe das Essen, was neben mir saß, während der Fahrt gegessen. Und düste dann, also das habe ich auch nicht einmal gemacht, aber düste dann auch immer zu Kita. Und kann mich immer erinnern an einen Tag, wo ich einfach auch nicht wusste, wo ich mich so bemüht habe. Also man kann ja sagen, ich habe ja wirklich das meiste da rausgeholt. Also ist auch, wenn ich jetzt rückwirkend überlege, auch ganz schön gefährlich gewesen, dass ich das so gemacht habe. Und dann eben habe ich den Sohn abgeholt und dann hat das einigermaßen irgendwie funktioniert. Und dann genau das, dann rief mein Chef aus Amerika nochmal danach an und sagte, also der hat auch immer so getan, als wäre ich nicht an der Kita, als wäre jetzt nicht diese Uhrzeit, sondern sagte mir, ja, ich brauche jetzt die Analyse in 2-3 Stunden. Und ich habe ihm gesagt, du weißt aber, dass ich an der Kita stehe. Der so, ja, aber ich brauche die Analyse in 2-3 Stunden. Wo ich einfach, also ich habe mich so, klar, ich kann jetzt rückwirkend sagen, genau das waren die Momente, wo ich wusste, es ist nicht in Ordnung. Aber eigentlich waren das Momente, das waren noch die Zeiten, wo ich gedacht habe, ich bin komisch. Ja, genau. Es gibt Frauen, die kriegen das hin. Ich weiß nicht, bin ich zu weich, weil ich mein Kind abholen will? Ist das, ne, ich war zerrissen. Ich wusste nicht, sollte ich doch mich nicht so anstellen, den als Letzte abholen lassen? Oder wie soll ich das denn machen? Ich war so dauerzerrissen. Und da, wie gesagt, hat mein Körper mir immer mehr Signale gesendet, dass das so nicht mehr geht, dass ich das einfach auch nicht mehr schaffe. Ne? Mit Schlafstörungen, Gedankenkarussell, Appetitlosigkeit. Also ich war dauerzerrissen.
Ja, und diese Zerrissenheit haben viele. Also ich habe das auch so erlebt bei mir, an mir selbst. Und ich habe auch erlebt, dass wenn ich pünktlich Feierabend mache, um mein Kind von der Kita abzuholen, dass mir das halt negativ ausgelegt wurde. Auch von einem Mann, der keine Kinder hat. Da bin ich schon irgendwie in Kontakt gekommen. Und gleichzeitig sehe ich in meinen Coaching-Räumen, dass Frauen einfach immer wieder davon berichten, sie sind so zerrissen. Wenn sie mit ihrem Kind sind, dann wollen sie eigentlich an den Schreibtisch und arbeiten. Und wenn sie am Schreibtisch sitzen, haben sie ein schlechtes Gewissen, dass sie gerade mit ihrem Kind nicht sein können. Und das ist echt krass, weil da geht einfach sehr viel kreative Kraft und viel Energie einfach flöten durch diese Zerrissenheit. Man muss sich vorstellen, das ist wie so eine Art energetisches Loch, wo einfach wie so ein Starkstrom die ganze Zeit Energie rausgeht aus dem Körper. Mhm. Und diese Energie, diese Lebenskraft bräuchten wir eigentlich für andere Dinge. Und wir müssen halt diese Zerrissenheit für uns klären. Und das beginnt bei den Werten, dass wir uns darüber klar werden, was ist mir wichtig und dann uns ein Leben so bauen, dass das im Einklang ist. Weil wenn wir dann Mutter werden, weiß ich nicht, ob man dann so weitermachen kann wie vorher. Stelle ich gerade kurz in Frage. Also ich konnte danach nicht mehr so weitermachen.
Ja, was mir auch zum Beispiel sehr geholfen hat, ne, weil ich ja immer als erstes mich gefragt habe, ja, ich bin komisch. Anscheinend gibt es ja ganz viele Frauen, die nicht zerrissen sind, die das alle super gut wuppen. Das war ja mein Ausgangspunkt. Was mir da auch sehr geholfen hat, ist auch so ein bisschen zu verstehen, wo kommt das historisch her eigentlich, dass diese bestimmten Erwartungen an Frauen gestellt werden oder dass es für mich ganz klar ist, dass ich mit meinem Sohn auf den Spielplatz gehe. Und ich weiß nicht, und für meinen Mann vielleicht nicht. Also ich habe da sehr viel, also ich bin jetzt nicht belesen in feministischer Literatur, aber ich habe da wirklich immer wieder interessante Sachen gehört. Ich habe dann auch wirklich so gegoogelt mit Patriarchat, was bedeutet das eigentlich? Also das Verstehen, das bin nicht ich. Also ich bin komisch, dass ich mich zum Beispiel zerrissen fühle oder finde, irgendwo werden Erwartungen an mich gestellt oder ich habe den Wunsch oder den Drang und da fühle mich hingezogen, zum Beispiel mir diese Selbstständigkeit dann irgendwann mal auch aufzubauen, aber auch mit meinen Kindern zu sagen, was ist wirklich meins, was ist von der Gesellschaft auferlegt, wo kommen wir kulturell her und ne, das, was ich gerade auch gesagt habe, dass mich da so berührt hat, dass die Frauen dann so von Kindern umgeben, stillend oder spielend da auch in ihrem Job waren. Ich finde das zwar super und cool und ich lebe das auch, aber seitdem ich mich da belesen habe und mein Bewusstsein da auch sehr gewachsen ist, dass es ein systemisches Problem ist und nicht mein persönliches, weil ich irgendwie komisch bin, fordere ich das auch viel, viel stärker ein. Also das finde ich auch nochmal wichtig zu verstehen, dass ja, da ne, unsere Mütter waren zum größten Teil vielleicht auch nochmal zu Hause, also meine Mutter war es, und haben eben nicht gearbeitet. Und klar, wenn wir das, also da in unsere Kraft reinkommen wollen, finde ich super wichtig und bin total dankbar, dass ich in einer Zeit lebe, wo wir das uns mehr trauen, aber dass dieses andere, was damals einfach erledigt wurde, nicht on top zu uns kommen kann, dazu bedarf es auch ja, Mitwirkung der Partner, anderer Familienmitglieder und auch ein Umdenken auch in den Konzernen, in den Firmen und insgesamt im Business, wie Familie gelebt werden kann. Ne? Das ist ja auch nicht ein reines Frauenthema, aber wir können einfach nicht alles doppelt wuppen.
Richtig, und es gibt wirklich diesen systemischen Fehler, der im System ist, ja. Und es kann halt nicht sein, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nur auf dem Schreibtisch von der Frau landet.
Genau, und ne, so ja. Wie bei dir, wo du das gesagt hast, dass es dir auch mal so schlecht ging, ich meine, das war ja, bevor du Mutter geworden bist, also ich bin ja ein Opfer davon. Dass mir erzählt wurde, ja, die Frauen von heute, die sind ja so gleichberechtigt, die können alles. Ja, und so eine sensible, provozierte, hochsensible Pflanze wie ich ist da wirklich ganz schön zugrunde gegangen an diesem Märchen. Weil ja, wir sind viele Schritte weiter als vielleicht die Generation vor uns. Aber es ist auch wichtig, dass anderen auch bewusst wird, dass wir das jetzt nicht einfach mal on top dazu nehmen können, nur weil wir es können. Das ist ja nicht möglich.
Genau, und es wird halt einfach richtig viel von uns erwartet. Ja. Es wird einfach weiterhin erwartet, dass wir relativ schnell zurückkehren an den Arbeitsplatz, weiterhin auf Vollzeit arbeiten. Und die meisten können das dann gar nicht, weiterhin Vollzeit zu arbeiten. Das heißt, sie reduzieren ihre Arbeitszeit. Und es gibt auch so eine Statistik, dass 60% der Frauen in Teilzeit landen nach so einer Familiengründung, ja. Und die wenigsten Männer machen das, ja. Die wenigsten Männer gehen dann in Teilzeit. Und das heißt, die Frau reduziert ihre Arbeitszeit, sie reduziert dadurch ihr Gehalt, sie reduziert dadurch ihre Altersvorsorge. Ja. Und welcome to the gender pay gap, here it comes, so. Und dann ist es ja so, dass die Frau dann mehr zu Hause ist. Und was passiert dann? Hey, dann kriegst du ja noch eine extra Aufgabe, weil du kannst ja jetzt den Haushalt wuppen. Und nichts leichter als das haben wir all diese Management-Tätigkeiten, die wir abzuarbeiten haben. Und unser Tag hat auch nur 24 Stunden. Und ganz ehrlich, wenn ich hier Mutter bin, meine Selbstständigkeit aufbaue, meinen Haushalt hier wuppe, da habe ich immer noch keine Me-Time gehabt. Ne? Und das ist halt auch wieder so ein Trigger bei einigen Frauen, die bei mir in den Coaching-Räumen sitzen. Ja, Valentina, diese Me-Time, das triggert mich total. Weil ich habe am Ende des Tages keine Me-Time. Ich habe so viel zu tun, ja. Ich renne von A nach B, damit überhaupt dieser Laden hier funktioniert, damit meine Familie überhaupt hier funktioniert. Wo soll ich mir denn jetzt noch Me-Time aus den Rippen schneiden? Das ist zum Beispiel auch eine Konversation, die ich mit vielen Frauen führe. Und das gibt einfach systemische Fehler, die noch Realität sind von der heutigen Welt. Deswegen bin ich so froh, dass es Menschen gibt, die Bewusstseinsarbeit machen, die sagen, nee, so geht's nicht mehr und wir müssen das anders machen. Und unter anderem war zum Beispiel für mich so, da hatte ich auch einen tiefen Reflexionsprozess, auch mit meinen Eltern so, wo meine Eltern mir gesagt haben, ja, du bist doch jetzt Mutter geworden, warum willst du dich selbstständig machen? Geh doch einfach wieder arbeiten. Und ich habe einfach nur gesagt, ja, und weil ich Mutter geworden bin, genau deswegen mache ich mich selbstständig. Es ist gar nicht anders möglich für mich, weil ich nicht mehr Vollzeit arbeiten möchte. Gleichzeitig möchte ich aber mehr Geld verdienen, weil mein Lebensstandard gestiegen ist. Ich möchte meinem Kind auch was ermöglichen. Und das sind halt auch alles so Dinge, die reinkommen bei diesen Gedanken, wie baue ich mein Leben auf für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Und noch ein kleines Quintessenz. Ich bin so viel mehr als einfach nur eine Mutter, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Wie kann ich mich selbst auch noch mehr verwirklichen? Das ist auch noch eine Erwartungshaltung, ne, die stattfindet. Also in diesem Selbstoptimierungswahn, in dem wir heutzutage leben, alles zu machen, alles zu wuppen. Deswegen ist es für mich so eine Inspiration von dieser Realität, von der du gerade berichtet hast, wenn Kinder integrativer Teil sind von einer Realität, wo sie im Mittelpunkt stehen, wo sie dazugehören, wo das eine Natürlichkeit ist, mit Kindern zusammen zu sein, ja.
Das sehe ich genauso und sehe ich auch als sehr, sehr wichtig an, ja.
Ja, und ein Satz, den du gesagt hast, die Kinder sind unsere Zukunft. Also das geht bei mir runter wie Öl und ich 100% agree, so super. Und im Alltag sieht man sie halt kaum, ne? Und das macht mich halt auch super traurig.
Ja. Ja, und das, was du auch erzählt hast, ne? Du bist jetzt Mutter geworden, warum machst du die selbstständig? Unabhängig davon, was sie unseren Kindern immer sagen, was die tun sollen, was die in der Schule machen sollen, dass die, ich weiß nicht, das tun sollen, was die lieben. Das alles wirkt nicht, wenn wir selbst uns irgendwo zwingen und nicht wir selbst sein können. Also ich finde, ich bin da so dankbar für. Mein Großer ist jetzt auch mittlerweile 12, also der setzt sich durchaus damit auseinander, was er so werden möchte, auch so ein bisschen mehr als ich will Astronaut oder Feuerwehrmann werden mittlerweile. Und dass er weiß, ja, das geht schon, dass die Mama das so macht, gerade wie sie macht. Und dass die sich jeden Sonntagabend mega auf den Montag freut. Ne? Das merke ich zum Beispiel immer wieder. Ich habe früher mich nicht am Sonntag auf den Montag gefreut und das tue ich. Und ganz oft, wenn irgendwelche Menschen sagen, naja, Sonntag und so, dass ich immer sage, ja, bei mir ist das nicht so, ne? Dass er das auch miterlebt, sieht, hört und weiß, dass es auch was anderes gibt. Gerade deswegen finde ich das auch wichtig, dass wir das tun, was wir wollen, wo wir uns hingezogen fühlen und vor allem, wo wir selbst sein können. Ich glaube, das ist sowieso bei allen Berufsentscheidungen das Wichtigste, dass wir das Gefühl haben, wir können eben unsere Werte und unsere Stärken und auch die Lebensrealität, in der wir sind, möglichst unter ein Dach bekommen und ja flexibel auch auf alles reagieren können, wie es uns geht, wie es unserer Familie geht, was vielleicht gerade ansteht. Das ist für mich ja das größte Geschenk und größtes Privileg, ich glaube für mich, aber auch für meine Söhne, das jetzt gerade leben zu können.
Ja, voll. Und du gehst mit Beispiel voran. Du bist für mich wirklich auch ein Vorbild, wie du das alles machst. Wenn wir jetzt mal Wünsch dir was spielen können, was an unserer Struktur oder auch an unserer Kultur und der ja, politischen Situation was verändern könntest. Was wäre es? Was würdest du jetzt zum Beispiel einem Politiker sagen, das brauchen wir jetzt, um Mütter tatsächlich zu unterstützen? Wie können wir Vereinbarkeit auch neu denken? Hast du da vielleicht ein paar Ideen?
Ja, also so sehr speziell Ideen weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich sofort an die Väter gedacht, sondern also ich habe irgendwie daran gedacht, wenn das normal wäre, wenn das, ich weiß jetzt nicht, ob Gesetze oder so quasi Incentives, dass das nochmal vielleicht für die Arbeitgeber interessanter wird, Teilzeitmodelle für Väter anzubieten, weil ja, klar, es gibt auch irgendwie, ich kenne auch einige Mütter, die sehr, sehr gerne dann in Teilzeit gehen und mehr bei den Kindern sind. Und ich finde irgendwie aus biologischen Gründen, wenn wir wirklich gerade ein Kind geboren haben und stillen, finde ich das auch irgendwie okay. Aber in den Jahren danach würde ich das super cool und schön finden, dass nicht so kompliziert wäre, dass die Männer dann auch in ihren Karrieren abgestraft werden, wenn sie sich dann zurückziehen, sondern dass das ein Stück Normalität wird. Und ich weiß da jetzt keine Gesetzesentwürfe, aber dass vielleicht das für die Arbeitgeber ja interessanter und attraktiver wird, dass Männer in flexibleren Modellen arbeiten, weil dann wäre das für die Frauen dann auch automatisch möglich.
Voll. Und das ist genau das, was du auch gesagt hast, die Verantwortung und die Freiheit, sich mit den Männern zu teilen. Mhm. Ja? Denn wir machen ja die Familie zusammen. So, hello.
Das stimmt, ja. Und das ist auch tatsächlich etwas, was mich sehr berührt, weil damals, als es mir schlecht ging, war ich auch sehr dankbar dafür, dass ich dann nicht sofort den Kühlschrank füllen musste, sondern auch die Zeit hatte, um gesund zu werden. Hab dann aber eben das bedeutet, mein Mann hat damals diese Verantwortung getragen für unsere Familie. Wir haben damals auch komplett auf ein Gehalt verzichtet. Aber als ich dann gesünder und gesünder wurde und gemerkt habe, wie viel wert es ist, dass ich einfach meine Dinge machen kann, lernen kann, mich etwas trauen kann, mich selbst verwirklichen kann. Ja, habe ich ihm das eben auch, gönne ich ihm das. Ne? Und das ist, weil er zum Beispiel in einer Festanstellung ist, ist das dort momentan noch nicht alles so einfach und so flexibel zu handhaben.
Ja, ja, voll. Ja. Margot, es war so inspirierend, mit dir zu sprechen, die Geschichten zu hören, deine Entwicklung zu hören. Wenn du jetzt einen Kerngedanken den Zuhörern noch teilen möchtest, gibt es etwas, was ich noch nicht angesprochen habe?
Was du nicht angesprochen hast, weiß ich nicht. Ich fand das Gespräch auch so sehr vielfältig und wir haben da wirklich sehr viele, auch spontan viele Themen gerade abgedeckt. Ich würde vielleicht so zusammenfassend sagen, das ist so ein bisschen auch meine Kernbotschaft, die ich selbst auch gelernt habe, dass egal, was in unserem Leben passiert, dass wir quasi die Geschichte auch für uns umschreiben können. Dass wir, indem wir einfach wohlwollend darauf schauen, was uns vielleicht auch zugestoßen ist, was auch vielleicht schwierig war, dass wir das vielleicht auch aus einer Leidensgeschichte wirklich für uns eine heilsame Geschichte daraus schreiben können und auch eine inspirierende Geschichte für andere. Und dass wir, wenn wir da achtsam und gerne auch langsam und Schritt für Schritt vorangehen und uns mit uns wieder verbinden durch klitzekleine Sachen, denen wir uns zum Beispiel fragen, was brauche ich, dass wir da auch in der Welt viel mehr bewegen können, als wir das jetzt vielleicht auch nochmal erahnen. Weil ich hätte niemals vor 9 Jahren, hätte mir jemand gesagt, du wirst selbstständig sein, hätte ich so etwas gar nicht für möglich gehalten. Aber wenn wir uns auf den Weg machen, warten wirklich am Ende viele schöne Geschenke, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder dann gleichzeitig und automatisch.
Total. Das ist eine Inspiration, wie wir vorangehen für unsere Kinder, egal ob Mutter, egal ob Vater. Sie sehen uns als Role Model und das geht tief in das System eines Menschen. Und ehrlich gesagt hat jedes Kind eine glückliche Mutter. Ich will nicht sagen verdient, aber jedes Kind braucht eine glückliche Mutter, um sich selbst einfach auch gut zu entwickeln.
Ja, sehe ich auch so.
Mhm. Ja. Liebe Margot, wo finden dich eigentlich die Zuhörer? Wo bist du vertreten?
Ich bin da so ein bisschen einhornmäßig unterwegs in der Online-Business-Landschaft, denn ich bin nicht auf Social Media vertreten, beziehungsweise ich bin zwar auf Insta vertreten, aber nur mit einer Visitenkarte, die sagt, ich bin nie hier. Das gehört für mich persönlich auch zu einem achtsamen Marketing für meine Person. Viele meiner Kundinnen sind trotzdem auf Social Media. Das bedeutet, man findet mich auf meiner Website, die so heißt wie ich, www.margotmaric.de.
Vielen Dank, dass du heute da warst. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Alles Liebe für dich.
Dankeschön, liebe Valentina.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Teile den Podcast auch gern mit Freunden oder Kolleginnen, die ihn unbedingt hören sollten. Bis zur nächsten Folge. Stress dich frei.